Hallo und herzlich willkommen bei Programmierbar, dem Podcast für Web- und Mobile-Entwicklung. Wie ihr am Intro gleich merken werdet, haben wir den Namen des Podcasts geändert. Er hieß früher Mobilfunk, heißt heute Programmierbar. Und gemeinsam mit dem Namen haben sich auch die ganzen Kontaktdaten geändert. Das heißt, ihr findet uns auf Twitter jetzt unter @programmierbar und die E-Mail-Adresse für Nachfragen, Themenvorschläge etc. lautet podcast@programmier.bar. Ansonsten hat sich am Format des Podcasts aber nicht viel geändert und ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge.
Willkommen zum Mobilfunk.
Dann?
Los geht das. Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge des Mobilfunk-Podcasts. Take 2. Hoffentlich bleibt es dabei. Seit ich einen super schönen neuen Laptop habe, mit den schönen neuen USB-Anschlüssen, bin ich in die Apple-Dongle-Hölle verbannt worden. Und scheinbar ist das Audio-Interface nicht so ein wahnsinniger Fan davon, keine direkte Kabelverbindung zu haben. So ein Kabel werde ich auch auf jeden Fall anschaffen, aber es ist jetzt schon das zweite Mal, dass unsere Technik aufgrund dessen so ein bisschen aufgegeben hat.
Ja, Marius, heißt, du musst jetzt wirklich oft auf deinen Computer gucken, ob das Interface wieder abbricht, weil wir können nichts sehen. Das kann nicht unsere Schuld sein.
Ich schnalze das Metronom mit für die Aufnahme, damit wir merken, dass es noch weitergeht. Ja, genau. Gut, jetzt scheint aber alles zu funktionieren. Ich bin ein kleines bisschen müde, weil ich gestern erst um 22:45 oder so zu Hause war, weil ich gestern bei Zipgate zu Besuch war.
Ach stimmt, du warst ja bei Zipgate.
Genau, da war ich mit Martin gestern und haben dort die Office-Tour, die sie anbieten, einmal im Monat mitgemacht und das war echt sehr spannend.
Was genau ist eigentlich nochmal Zipgate? Was macht die Firma?
Zipgate, selbst beschrieben, hacken sie die Telefonie. Genau, aber es ist tatsächlich, also das fühlt sich bei denen alles ziemlich authentisch an. Also das war sehr sympathisch und auch ziemlich inspirierend, so was einige Dinge angeht. Hatte das Gefühl, dass man, also es ging uns darum, so ein bisschen Inspiration für unsere Firmenkultur irgendwie zu gewinnen, sich ein paar Dinge abzugucken, weil sie eben so in dieser agilen Szene schon sehr großer Namen sind inzwischen. Also das ist einfach, wenn man anfängt, da sich so ein bisschen zu erkundigen, dann stößt man relativ schnell auf irgendwelche Blogbeiträge oder so, wo die eben erwähnt werden oder die auch von ihnen geschrieben sind oder von Leuten geschrieben sind, die bei ihnen zu tun haben. Der Retromat, eine sehr beliebte Webseite, um Retrospektiven zusammenzustellen, ist irgendwie auch, dass zumindest eine von den Hauptbetreiberinnen dort ist auch irgendwie angestellt bei Zipgate. Ah. Genau, also dementsprechend.
Aber gab es irgend so einen Aha-Moment, als ihr da wart? Also gab es irgendwas?
Es sind für mich weniger so die einzelnen Dinge gewesen, sondern mehr so das Gesamtbild, was sich irgendwie dadurch ergeben hat. Das war einfach, hat sich sehr stimmig angefühlt, sehr, sehr konsequent einfach irgendwie viele Dinge fertig gedacht, so was die agilen Arbeitsansätze angeht. Vielleicht machen wir da auch mal eine Folge zu, wo man vielleicht auch so ein bisschen über den Part spricht.
Das heißt, ihr habt euch Arbeitsweisen so ein bisschen angeguckt, als auch irgendwie, wie das Office ausgestattet ist, um agiles Arbeiten zu unterstützen, oder?
Genau. Also sehr viel. Also das war wirklich eine Office-Tour. Also wir sind wirklich einfach durchgelaufen, wie durch ein Museum sozusagen. Wir durften uns eben alles angucken. Und das fand ich eben auch sehr beeindruckend. Also vielleicht war das so das, was am ehesten so dem Aha-Moment nahe kommt, war wirklich die unfassbare Transparenz, die sie dort haben. Sowohl nach innen hin, also die gesamte Firmenstrategie ist dort auf einem riesigen Whiteboard im Flur festgehalten, wo dann eben auch tatsächlich die POs wohl eben dort stehen und dort eben auch diskutieren über Produktentscheidungen, wo eben jeder das auch mitbekommen kann und die Leute eben auch angehalten sind, dort sich mit zu beteiligen, wenn sie Lust drauf haben. Bis hin auch zu dem Fakt, dass ich das Gefühl hatte, dass es eigentlich keine Fragen gab, die irgendwie auf Limit waren. Also wir haben sehr viele Nachfragen gestellt. Das waren Leute unterschiedlichster Art da. Es waren echt viele Leute da. Also ich hätte gedacht, hatte so ein bisschen damit gerechnet, das sind so 4-5 Leute oder so. Aber da die letztes Jahr 10.000 Leute dort zu Besuch haben und die es einmal im Monat machen.
10.000?
Ja, kann man sich schon denken, dass es ein paar mehr Leute sein müssen.
Wie groß war die Gruppe?
Ich weiß nicht, waren so, ich denke so, ich bin nicht so gut im Schätzen, aber ich würde sagen, so 70, 80 Leute oder so waren es ungefähr. Und
das ist krass.
Genau, und halt wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also wirklich bei ein paar hat man auch an den Fragen, die sie gestellt haben und teilweise auch am Habitus und Klamotten und so weiter eben auch gemerkt, dass sie eben mehr so aus dem Konzernkontext kommen. Und eben, also gerade bei der einen Dame fand ich es ganz interessant, die hat die ganze Zeit mit ihren Nachfragen hat man das Gefühl, so ein bisschen rauszufinden, zu versuchen, so, wo lügt ihr uns gerade an? So hat sich so ein bisschen angefühlt, die konnte es einfach nicht wahrhaben, dass das tatsächlich eine Firma so funktionieren kann, weil was Zipgate eben auch macht, was ich auch sehr interessant fand, war eben diese, dass sie sehr, sehr konsequent auch eben die Eigenverantwortung von den Teams fertig gedacht haben, wo sie dann eben auch immer wieder dann so Fragen nachgestellt hat. Ja, und wie ist das denn dann mit den Budgets und so weiter? Ja, eigentlich, es gibt eigentlich keine Budgets. Also wir müssen es halt für uns selber rechtfertigen können. Und natürlich versuchen wir irgendwie erfolgreiche Produkte zu bauen und so weiter. Aber es gibt keine Budgets in dem Sinne und so weiter. Und sie hat halt immer wieder irgendwie so nachgehakt, wo man irgendwie gemerkt hat, das ist einfach, sie kommt da aus einer ganz anderen,
Ich glaube, aus der Konzernwelt heraus versteht man das auf jeden Fall auch nicht. Also ich habe ja auch lange Zeit im Konzern gearbeitet und selbst bei mir war nochmal kurz so, wie, was, keine Budgets? Aber im Endeffekt ist es bei uns ja auch nicht anders. Ne? Man muss halt rechtfertigen, dass es, muss einfach dem Produkt gerecht sein so und halt möglichst einen Lean-Ansatz fahren, sodass man einfach möglichst wenig Geld verbläst, um möglichst viel Erkenntnis zu sammeln. Und wenn es gute Erkenntnisse sind, kann man noch weiter Geld investieren.
Ja, genau. Und so, also dieses Grundprinzip von Eigenverantwortung, finde ich, ist halt irgendwie sehr gut rausgekommen, sodass man einfach, also es gab immer wieder Nachfragen, die darauf abgezielt haben, ja, was ist denn mit, wenn Leute irgendwie versuchen, das zu missbrauchen, die Freiheiten, die ihr denen gibt und so, wo halt die Antwort war, das macht niemand. Weil wir sind eigenverantwortlich, wir sind unserem Team gegenüber verantwortlich, wir sind den anderen Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, gegenüber verantwortlich. Und deswegen kommt, also, und ich denke, also ich glaube, für uns, die wir jetzt hier aus unserer Firma kommen, also Martin und mich, für uns klang das alles relativ einleuchtend und irgendwie konsequent. Und für ein paar andere war das scheinbar so was, dass man irgendwie das Gefühl hat, die versuchen mir irgendeinen Mist zu erzählen. Das fand ich ganz cool, ja. Aber ich fand es insgesamt, also ich fand es sehr, sehr interessant und fand irgendwie interessant zu sehen, wie so eine Firma, die eben doch mit 150 Leuten ein gutes Stück größer ist als wir, eben sich doch so eine Kultur, die sich, ja, die es ein bisschen ähnlich anfühlt wie das, was wir hier haben, würde ich sagen, eben sich auch bewahren kann und an einigen Punkten sogar auch konsequenter sein kann, vielleicht noch was ein paar Punkte angeht. Wobei das auch mit der Größe wiederum zusammenhängt.
Aber ich finde gerade diesen Punkt auch, was ja bestimmt bei Zipgate, worauf viel eingegangen wurde, wie unterstützt so ein Office dann auch so eine Arbeitskultur und so agile Arbeitsweisen, finde ich echt auch ein interessantes Thema. Vielleicht können wir auch nochmal eine Folge dazu machen, gerade jetzt mit unserem neuen Büro und auch vielleicht Sabrina nochmal dazu holen, die ja bei uns für die das Architektonische des neuen Büros zuständig ist und einfach mal sprechen, wie
find bei uns auch so agile
Arbeitsweisen das unterstützen.
Also Martin und ich haben auch auf dem Rückweg schon überlegt, ob wir nicht einfach auch einen weiteren Podcast gründen wollen, der sich mit Firmenkulturfragen beschäftigt.
Das stimmt, das wird wahrscheinlich nicht eine Folge ausreichen.
Genau, ich weiß nicht, ob wir das unter Mobile Development verbuchen können. Also
zumindest. Aber du bist jetzt schon hier, du kannst nicht noch einen Podcast machen, wenn mir das klar ist. Da muss er mit jemand anderem drüber reden.
Ich glaube, du unterschätzt, wie gerne ich mich selbst reden höre.
Apropos selbst reden hören, wir haben uns ja noch gar nicht vorgestellt, wer heute alles da ist, oder?
Stimmt, du hast recht, ja. Ich bin der Mario, ihr kennt mich wahrscheinlich inzwischen, Fabi.
Ja. Hi, ja. Fabi ist auch dabei. Und Carol haben wir noch gar nicht gerade auch kurz mitreden lassen.
Hallo, genau. Ich bin wieder da.
Bisher hauptsächlich durch Lachen aufgefallen.
Genau. Genau, heute zu dritt.
Genau, heute wieder zu dritt.
Vielleicht noch einmal, weil wir jetzt gerade bei so einem Reden waren, und noch einen Nachtrag zu unserer Continuous Integration Folge, die wir letztens vor zwei Folgen, glaube ich, drei Folgen hatten, glaube ich. Mario guckt jetzt mal parallel nach, wie lange die Folge schon her ist.
Ja, vor zwei Folgen.
Ja, genau, weil wir waren ja damals noch nicht bei all unsere Teams hatten Continuous Integration eingesetzt. Wir haben ja so ein bisschen verglichen, und was, denke ich, auch mal ganz interessant ist, wofür wir uns jetzt im Team Rocket entschieden haben. Carol, ihr habt ja im Team schon Bitrise eingesetzt. Yep. Und wir haben so ein bisschen nochmal in Depth verglichen Circle CI mit Drone.io, also Drone CI und Bitrise. Und haben für uns ein bisschen so einen Vergleich aufgestellt und gemerkt irgendwie, also wir haben den Fokus auf CIs gelegt, die jetzt nicht so GUI-lastig sind, sondern eher über einen Konfigurationsfall die ganzen Pipelines definiert werden. Das heißt, wir haben einige schon von vornherein ausgeschlossen, und Bitrise, Circle CI und Drone CI waren eigentlich alle relativ ähnlich, so dass wir am Ende gesagt haben, jede der drei CIs wäre irgendwie eine valide Entscheidung gewesen. Aber haben uns am Ende für Drone CI entschieden, aus dem einfachen Grund, dass uns die Konfiguration oder die Schreibweise, wie man solche Pipelines schreibt, dass man so eine CI-Pipeline hat, eigentlich am besten gefallen hat. Unter anderem auch, weil es komplett Docker-basiert ist. Also jeder einzelne Schritt ist ein Docker-Container, und wenn man Docker so ein bisschen gewohnt ist, was wir bei uns im Team ziemlich viel einsetzen, dann ist die Schreibweise, wie man so eine Pipeline da definiert, ziemlich einfach und straightforward, und ist jetzt auf jeden Fall das Pendant Bitrise nutzt das VPX-Team, wir nutzen jetzt Drone-CI und werden bestimmt mal in den nächsten Wochen berichten, wie unsere Erfahrungswerte damit sind. Aber bisher, so gerade unser Backend und Frontend haben wir echt innerhalb von kürzester Zeit aufgesetzt und läuft sehr, sehr stabil. Hosten das Ganze jetzt selbst, ist ein Open-Source-Projekt, hosten wir selbst auf der Google Cloud-Plattform. Genau, und war echt super einfach und sind bisher sehr überzeugt von dem Produkt.
Cool.
Vielleicht so als kleinen Nachtrag.
Nur kurze Frage zur Erinnerung. Die Konfigurationsdatei speichert man
im Repository, oder? Genau. Also Die Konfigurationsdatei wird im Repository gespeichert und im Endeffekt kann man dann in der Oberfläche von Drone sagen, meldet man sich mit seinem GitHub-Account an, kennt dann alle Repositories, die man seinem GitHub-Account zugeordnet hat. Man sagt, man will Repository A und B bauen und der guckt einfach, gibt's da eine Drone-YAML-Datei und wenn da eine ist, führt er einfach immer bei jedem, das kann man auch definieren, bei jedem Push oder bei jedem Pull-Request eben aus, was dort in diesem YAML-File definiert ist.
Mhm. Alles klar.
Genau.
YAML steht für diese YML.
Yet another markup language, glaube ich.
Okay.
heißt es, glaube ich. genau, also im Endeffekt eine Markup-Datei und eigentlich immer ein Textfile, was einfach nur mit .yml endet.
Ja. Ja, und du hast gesagt, das Ganze basiert auf Docker-Containern.
Genau.
Das ist natürlich eine wunderbare Überleitung, weil zufälligerweise ist das genau unser Thema heute.
War es für ein Zufall.
Wo wir ein bisschen tiefer einsteigen wollten, eben weil wir das Thema auch in der Continuous Integration-Folge auch schon ein bisschen gestriffen haben. Wir dachten, das könnte interessant sein, da ein bisschen tiefer einzusteigen an der Stelle.
Genau. Genau, heute in heutiger Folge ist der Fabi, der Expert. Und ich werde jetzt dumme Fragen stellen.
Genau, und ich werde noch dümmere Fragen stellen.
Genau, dann wir sind zu zweit. Ne? Supi. Fabi, was ist Docker? Ich habe keine Ahnung.
Ist ja schon mal gut. Ich dachte, hast dir das Ganze angelesen, was Docker ist. Ich dachte, du kannst jetzt die Erklärung machen. Nee, im Endeffekt ist Docker oder Docker-Container oder Docker-Images sind im Endeffekt Images, die eigentlich alles beinhalten, was eine Applikation zum Laufen benötigt. Also Code, Runtime, alle Systemtools, Libraries, die es irgendwie benötigt, sind in einem Image definiert und dieses Image kann in sogenannten Containern gestartet werden und hat eigentlich gebündelt alles, was es dazu benötigt. Ich habe das schon mal in der Continuous Integration Folge mal kurz angerissen. Ich glaube, am einfachsten, wenn man Docker noch gar nicht kennt, ist es eigentlich mit einer virtuellen Maschine wirklich zu vergleichen. Also man fährt im Endeffekt eine virtuelle Maschine hoch, nur der große Unterschied bei Docker-Containern ist, dass sie eben das Betriebssystem nicht haben. Sie sind sehr, sehr klein, man lässt sie immer auf Base-Images basieren, applikationsspezifisch beispielsweise, wenn ich eine Node-Applikation habe, habe ich ein Image, was beispielsweise auf einem Node-Docker-Image basiert. Das heißt, die Jungs von Node haben da im Endeffekt so ein Image bereitgestellt, wo schon alles gebundelt ist, was benötigt wird für eine Applikation, die auf Node läuft. Das heißt, ich habe NPM, kann meine ganzen Dependencies da drin installieren und ich definiere das in einem sogenannten Docker-File. Das heißt, es ist ein File, auch wieder ganz plaines Textfile, was ich eigentlich immer anfange mit einem Statement, das heißt from und dann sage ich irgendein Docker-Image. Beispielsweise, wenn ich sage from node Doppelpunkt 8.0, habe ich halt Node mit der Version 8.0 in diesem Image und kann ab da alle Dinge sagen, die ich irgendwie dann für meine Applikation brauche. Ich kann immer im nächsten Schritt sagen, hier nimm meine ganzen Source-Dateien, pack die in dieses Image rein und mache am Ende einfach einen NPM-Start, um die Applikation hochzufahren, wenn man es mal wirklich ganz einfach hält. Genau, und technisch ist es eigentlich, basiert es so ein bisschen auf Linux C-Groups und Namespaces. Also C-Groups kennt man aus Linux. Das ist im Endeffekt die Möglichkeit, dass man bestimmten Prozessen limitieren kann auf CPU, Memory, also nur bestimmte Ressourcen zuweisen kann. Und genau das Ganze kann man bei solchen Docker-Containern, wenn man dieses Image dann hochfährt, auch machen. Man kann ihm sagen, du hast nur einen halben CPU und irgendwie 100 MB Memory, um halt die Applikation laufen zu lassen. Wird über diese C-Groups geregelt und die Besonderheit so ein bisschen bei diesen Docker-Images ist, dass sie halt eben auch diese Linux-Namespaces nutzen. Namespace ist im Endeffekt ein bestimmter Bereich, in dem Prozesse laufen und die kennen nur Prozesse in ihrem eigenen Namespace. Also das Bekannteste, was man, glaube ich, kennt, wenn man hier mal im Terminal PSIX ausführt, sieht man die ganzen PID-Prozesse, was so der Standard-Namespace ist. Und jedes Docker-Image läuft in seinem eigenen Namespace. Das heißt, das Docker-Image kennt wirklich nur das, was oder dieser Docker-Container, wenn er dann mal hochgefahren ist, das Image, kennt nur das, was eben dort definiert ist in dem File. Genau, und so kann ich eigentlich ziemlich einfach, wenn ich Docker lokal auf meinem Computer installiert habe, so einen Docker-File definieren, es dann starten und weiß, ich habe alle Abhängigkeiten, die ich brauche, um die Applikation laufen zu lassen. Und das ist so ein bisschen das, was daran wirklich gut ist. Ich habe alle Abhängigkeiten dort definiert und muss eben nicht meine Entwicklungsumgebung erstmal so aufsetzen, dass ich alle Abhängigkeiten dort habe und sie mir installieren muss.
Also Docker ist so eine leichte virtuelle Maschine.
Ja.
Auf welche man nicht unbedingt ein Betriebssystem installieren muss.
Genau, ja, im Endeffekt gibt's da einen Hypervisor, den halt Docker bereitstellt, der im Endeffekt mit dem Betriebssystem kommuniziert und das halt lauffähig macht. Docker gibt im Endeffekt die Umgebung, um das lauffähig zu machen. Und er muss sozusagen, natürlich braucht es in einer gewissen Form ein Betriebssystem, damit es lauffähig ist. Also es gibt auch, Docker ist jetzt nicht der Einzige, der diese Container-Ansätze zur Verfügung stellt. Also es gibt da beispielsweise auch, wie heißen denn die Firma? Es gibt auf jeden Fall ein Produkt, das nennt sich Rocket, wird abgekürzt RKT, was auch im Endeffekt eine Laufzeit ist für Container, die sogar an einem Core OS arbeiten, so heißt, glaube ich, das Produkt, also ein Betriebssystem, was darauf ausgerichtet ist, wirklich Container laufen zu lassen. So. Also Docker ist jetzt nicht die einzige Umgebung, um solche Container oder Containerkonzepte laufen zu lassen, aber es ist das Verbreiteste und eigentlich so der de facto Standard für so Containeransätze. Und ja, du brauchst dann halt im Endeffekt das Betriebssystem nicht, was es halt sehr viel leichtgewichtiger macht. Genau, aber ich glaube, der größte Vorteil daran ist halt einfach, dass du ein Produkt hast, was du von deine Entwicklungsumgebung auf ein Testsystem bis zum Produktionssystem einfach wirklich dieses Image schieben kannst und weißt ganz genau, da sind alle Abhängigkeiten drin, das hängt nicht davon ab, was für Node-Version ist auf meinem Server installiert, was habe ich für eine Node-Version auf meinem Computer, sondern zur Entwicklungszeit, sondern du weißt immer, es ist genau die gleiche Node-Version, wenn ich dieses Image irgendwo hinschiebe und ich konfiguriere im Endeffekt alles über, sagen wir mal, wenn wir es jetzt mal ganz breit gefächert haben, über Environment-Variablen. Das heißt, ich definiere halt einfach in meinem Produktions-Environment, habe ich halt eine andere URL für meine Datenbank, als ich sie in meinem Testsystem habe und kann somit dann Abhängigkeiten definieren, habe aber die Applikation und ihre Libraries, die sie benötigt, wirklich immer auf der gleichen Version und kann einfach wissen, das ist immer gleich. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe in meiner Entwicklungszeit echt schon oft irgendwie Probleme damit gehabt, dass ich das eben nicht sagen konnte, dass ich nicht wissen konnte, ich habe die richtigen Abhängigkeiten auf meinem Produktionssystem. Wir hatten es jetzt erst vor ein paar Monaten bei The Test, da haben wir einen Image-Endpunkt, der für uns Bilder ausliefert, wenn wir Notifications an Nutzer senden im Facebook Messenger. Und was wir erst spät rausgefunden haben, ist es halt, das ist nicht Docker-basiert, dieser Image-Endpunkt. Dass bei unterschiedlichen Java-Versionen eben diese Bilder oder dass es eigentlich abhängig ist vom Betriebssystem, auf dem Java läuft, die Bilder unterschiedlich gerendert werden. Das heißt, wir haben irgendwann erkannt, dass irgendwie die Positionierung der Bilder immer leicht unterschiedlich waren, wenn wir das in Produktion gebracht haben, als wenn wir das auf unserer lokalen Umgebung als auch auf unserem Testsystem hatten. Und ja, da war dann halt ein Ansatz, dass wir in dem Fall uns wirklich ein bisschen von hinten durch die Brust geschossen, aber im Endeffekt haben wir uns dann ein Docker-Image gebaut, was dasselbe Linux nutzt wie die Amazon EC2-Instanz, die wir haben, sodass wir sicher gehen konnten, okay, wenn wir diesen Image-Endpunkt hochfahren, basiert der auf demselben Betriebssystem, also sowas kann man natürlich mit dem Docker-Image dann auch machen, und haben dann darin die Java-Version auf dieselbe gesetzt und konnten dann wirklich so entwickeln, wie es halt auch auf dem Zielsystem ist. Aber wenn man von vornherein einen Docker-Ansatz fahren würde, hätte man halt eben solche Probleme beispielsweise nicht. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal Probleme, Carol, irgendwie bei euch, so dass ihr Unterschiede zu
nicht wirklich. Also bei uns ist Docker eher für bei Tests verwendet. Wir nutzen Docker als eine Testumgebung. Ja. Wenn wir unsere Integrationstest beim Backend starten, dann nutzen wir Docker als Test-API und dann noch einen separaten Service für die Datenbank. Es läuft einwandfrei, zuverlässig, bin damit durchaus zufrieden.
Eigentlich. Ja, aber das ist zum Beispiel, das ist halt auch so ein Punkt, wo du meint, ihr habt einen weiteren Service. Das ist ja was man an Docker oder dann nennt man es, glaube ich, Docker Compose im Endeffekt auch machen kann. Du kannst ja verschiedene Services nebeneinander laufen lassen. Das heißt, du hast einen Service, der deine Applikation hat und beispielsweise einen weiteren, der eine MySQL-Datenbank für dich hochfährt. Und dann gibt's eben Docker Compose, im Endeffekt auch ein Tool von Docker, der sich darum kümmert. Hat man auch im Endeffekt einen YAML-File wieder, wo man definiert, welche Service möchte man hochfahren und wie dürfen die miteinander reden, und kann auch da Environment-Variablen definieren. Das heißt, ich kann sagen, okay, da kommen wir wieder zum Thema Namespaces, mein Applikationscontainer kennt eben den Container, den MySQL-Container, die können jetzt miteinander kommunizieren, und über Docker Compose kann ich auch sagen, weil ich kann eigentlich einen Docker-Container auch aus meiner, wenn ich den starte, habe ich erstmal keinen Zugriff darauf. Also ich kann natürlich über Docker eine SSH-Verbindung in den Container machen, aber so einen Port ist jetzt erstmal nicht freigegeben davon. Das heißt, ich kann dann entweder über Docker oder über Docker Compose sagen, schreibt mir noch den Port auf meine Applikation frei, und kommen da eben dann drauf, und dann können sich mehrere Service untereinander können dann kommunizieren. Und gerade finde ich zur, wenn man neu in ein Projekt kommt und beispielsweise man ist am, muss Backend entwickeln und sag mal ohne Docker dann erstmal seine ganze Umgebung aufzusetzen, sich eine Testdatenbank hochzufahren, irgendwie zu wissen, okay, was brauche ich denn für Komponenten, um erstmal die Applikation überhaupt lauffähig zu bekommen, ist halt, finde ich, immer so eine Einstiegshürde. Und wenn ich halt in Projekte komme, wo Docker da ist, am besten auch ein Docker-Compose-File, wo irgendwie definiert ist, damit die Applikation läuft, brauchst eine Applikation, einen Applikationscontainer, brauchst einen Datenbank-Container, und es braucht einen, sagen wir noch vielleicht einen Caching-Container, sowas, einen Caching-Layer, und kann einfach nur sagen, Docker-Compose ab. Ich weiß, der fährt es hoch. Wenn es sehr gut aufgesetzt ist, ist in dem MySQL-Container sogar noch einen Standard SQL-File hinterlegt, um irgendwie das ganze Schema aufzusetzen, und die Datenbank läuft wirklich von vornherein. Ich muss nur diesen Befehl ausführen und habe schon eine lauffähige Applikation und muss nicht viel konfigurieren, finde ich allein auch für die Entwicklung, um diese Einstiegshürde in ein Projekt zu bekommen, echt ziemlich gut.
Das heißt, so auf abstrakter Ebene ist es einfach ein extrem modulares System, wo man ganz schlank genau die Komponenten sich zusammenstellen kann, die man eben braucht, um diese spezifische Entwicklungsumgebung aufrechtzuerhalten. Und das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, das ist auch der Unterschied quasi zu so einer klassischen virtuellen Maschine. Die bringt immer diesen gesamten Overhead an Kram mit, um eben quasi ein gesamtes System mit allen möglichen Abhängigkeiten abzubilden.
Genau, da bringen wir im Endeffekt ein komplettes Betriebssystem und alles mit. Okay. Und da könnte man im Endeffekt das gleich machen, dass man eine virtuelle Maschine schon hochfährt, wo halt standardmäßig mit irgendwelchen Skripten bestimmte Abhängigkeiten installiert werden. Aber Docker ist halt auch sehr darauf ausgelegt, eben diese Abhängigkeiten in einer möglichst einfachen Schreibweise schon vorinstalliert zu haben, sodass ich eben nicht eine virtuelle Maschine hochfahren muss und Skripte ausführen muss, was ja auch niemand macht. Also ich meine, der andere Weg wäre ja nicht unbedingt virtuelle Maschine, sondern ich habe halt meinen standardmäßigen Server. Ich baue irgendwie, wenn ich ein Java-Backend habe, meine Jar-Datei, schiebe die auf den Server und starte die Jar-Datei. So, das wäre irgendwie so das Vorgehen, das ich sonst hätte. Und vorher müsste ich halt erstmal meinen Server so konfigurieren, dass er eben die Abhängigkeiten hat, um eben diese Jar-Datei ausführbar zu machen.
Okay, das klingt alles sehr cool. Aber es muss ja natürlich Nachteile geben.
Ja, was gibt's für Nachteile?
Das, ja. Als Mobile-Entwickler kann man sich vielleicht... Wie kommt Docker mit macOS? Klar.
Ist eigentlich kein Problem. Also du hast auch da... kannst einfach Docker bei dir installieren und ganz normal mit deinen Containern arbeiten, das ja auch Linux-basiert ist.
Heißt das, dass ich auch iOS-Apps auf Docker kompilieren kann irgendwie?
Na gut, iOS-Apps auf Docker kompilieren, das auf jeden Fall nicht. Also wenn ich jetzt, ich meine, das ist ja so ein bisschen die Frage, Docker ist ja schon darauf ausgerichtet, die Applikation dort drin laufen zu lassen. Eine iOS-Applikation würde ich ja nicht in einem Docker-Container laufen lassen, sondern eine iOS-App lasse ich auf einem iOS-Device laufen. Aber natürlich, vielleicht worauf du so ein bisschen anspielst, ist halt, wenn wir jetzt auf das CI-Thema kommen, wo wir Drone-CI haben, da ist natürlich so, dass wenn ich mal, wir haben jetzt auf Drone-CI gesetzt, sind damit Docker-basiert, und natürlich kann ich iOS-Applikationen nicht in einem Docker-Container bauen. Also es gibt jetzt kein macOS Docker-Image, um macOS hochzufahren und darin dann eine Applikation zu kompilieren. Das geht auf jeden Fall nicht. Es gibt Workarounds, dass man sagt, okay, man baut aus einem Container eine SSH-Verbindung an einen Mac auf und lässt dann darauf die Applikation bauen. Aber im Endeffekt kommt ja Docker aus, also Docker ist ja nicht in erster Linie dafür da, um eine CI-Pipeline zu bauen, sondern Drone nutzt halt Docker, um das zu tun. Eigentlich ist Docker dafür da, um eben meine Applikation zu paketieren und meine ganzen verschiedenen Services ja, miteinander sprechen zu lassen und eben, ja, das halt, dieses komplette Deployment zu vereinfachen. Von daher, ja, also das, wenn du jetzt auf das CI-Thema ansprichst, das ist definitiv ein Nachteil, den wir jetzt damit haben, dass wir auf Jones CI gesetzt haben, aber dafür, dass wir eigentlich nicht wirklich eine native Entwicklung derzeit machen, sondern ja wirklich komplett mit unserem Team ausgerichtet sind auf Webentwicklung, war das für uns erstmal eine gute Lösung so. Genau. War, glaube ich, schon ziemlich viel Input erstmal, so was es da alles gibt. Ne?
Ja, aber ich das recht verstanden, dass du quasi durch die Art und Weise, wie diese Files aufgebaut sind, in denen die ganzen Sachen definiert wirst, ne, auch wenn du jetzt irgendwo neu in ein Projekt reinkommst, dass die Sachen einfach auch sehr klar transparent machen, dass das auch diese Simplizität, mit der sie das aufgebaut haben, auch einer der Vorteile ist, dass du einfach einen sehr guten Überblick darüber hast, wie die verschiedenen Dinge zusammenhängen.
Ja, also ja und nein. Also nein insofern, dass ich mir, auch wenn ich nicht möchte, am Anfang erstmal gar keine großen Gedanken darum machen muss, was gibt's für Komponenten, weil ich kann einfach sagen, wenn ich ins Projekt komme, Docker Compose ab, die Applikation fährt hoch und ich muss mir eben nicht als ersten Schritt Gedanken machen, okay, jetzt muss ich erstmal die MySQL-Datenbank aufsetzen, sondern ich kann, wenn ich will, erstmal das hochfahren, ein bisschen mit der Applikation rumspielen und sie irgendwie erstmal kennenlernen, bevor ich mich damit beschäftige, was für technische Komponenten gibt es. Wobei es trotzdem einer meiner ersten Schritte ist, meistens mir das zu überlegen. Aber ich kann halt auch, wenn ich das möchte, kann ich mir beispielsweise dieses Docker Compose File angucken und sehe, okay, hier sind drei Services definiert, gibt scheinbar einen Caching Layer, gibt eine Datenbank und gibt einen Applikationslayer, gibt vielleicht noch, wie jetzt bei The Test bei uns, eben eine Applikation, die die API zur Verfügung stellt. Wir haben noch eine weitere, die einen Image Endpunkt zur Verfügung stellt und noch einen weiteren, der sich um Notifications kümmert, also so ein Notification Bot und weiß, okay, es gibt scheinbar schon mal diese drei Komponenten. Und wenn ich mir so einen File angucke, ist es insofern ja und nein. Ich muss es nicht tun, kann es aber und habe dann halt einen relativ schnellen Überblick so. Und halt auch das Aufsetzen, es spart halt einfach unfassbar viel Zeit beim Aufsetzen. Das ist, glaube ich, für den Entwickler ganz nett. Aber so aus Product Owner Sicht und so ist es halt auch einfach weniger fehleranfällig, wenn ich aber wirklich mit Sicherheit sagen kann, so, es ist jetzt nicht irgendwie von meinem Server abhängig, so dass vielleicht noch bestimmte Fehler einfach auftreten, sondern ich habe halt hier mein Docker-Image und kann eigentlich sagen, wenn es jetzt hier lokal funktioniert, würde es auch so in Produktion funktionieren, solange ich es richtig konfiguriert habe mit den Abhängigkeiten und so weiter. Und das ist, glaube ich, schon schon auf jeden Fall ein Vorteil davon. Genau, und im Endeffekt, wie man so einen Deployment-Prozess dann ja machen würde, wäre ja, ich habe halt jetzt irgendwie viele Begriffe schon ein bisschen, es gibt das Image, oder eigentlich fängt es an mit dem Docker-File, wo ich definiere, was braucht mein Image, dann kann ich sagen Docker-Build, dann wird aus diesem Docker-File wird alles zusammengepackt in ein Image, das nennt sich dann Docker-Image, wo im Endeffekt wirklich, das ist das Image, was ich im Endeffekt einfach starten kann sagen Docker-Run, dann wird ein Container hochgefahren, dem ich vorher gesagt habe, du darfst so und so viel CPU haben, so und so viel Memory und die Applikation wird hochgefahren und das mache ich im Endeffekt lokal und wenn ich dann nach meiner Entwicklungszeit zufrieden bin, sage ich, okay, ich push das jetzt in eine sogenannte Registry, das heißt, da liegen die ganzen Docker-Images, da gibt's Private und Public Images, also da liegen auch diese ganzen Base-Images wie Node, wie Java-Images und so weiter, auf denen ich meine Images basieren lassen kann und aus diesem Repository oder der Registry kann ich dann aus meiner Testumgebung, meiner Produktionsumgebung mir dieses Image ziehen. Man hat sie meistens sogar so aufgesetzt, dass die Produktionsumgebung beispielsweise einfach weiß, wenn es einen neuen Tag mit einer neuen Version gibt, wenn ich es wirklich automatisieren will, dann starte ich einfach einen neuen Container mit eben diesem Image und kann so im Endeffekt den Deployment-Prozess sehr gut automatisieren.
Also, ich habe mehrere Versionen von meinem Image.
Ja.
Und meine Software, also die Version des Services, den ich entwickle, ist dann mit der Version des Images verbunden. Und wenn ich eine neue Version hochlade zu dieser Registry, dann wird sie vielleicht ja automatisch dann weiter gepusht.
Ja.
Oder von dem Produktionsserver gepult quasi.
Oder? Genau, ja. Also es kommt so ein bisschen, hängt halt stark davon ab, wie man seine in dem Fall Continuous Deployment Pipeline so ein bisschen aufsetzt. Ne? Also man kann im Endeffekt, da können wir gleich mal drauf eingehen, wie man solche Container überhaupt hostet, was es da für Möglichkeiten gibt. Aber man kann das so aufsetzen, wenn man ein Image in eine Registry pullt, kann man dem ein explizites Tag geben mit einer Versionsnummer und das Aktuellste hat immer den Tag Latest. Das heißt, man kann dann entweder einer Testumgebung sagen, so hier habe immer explizit diese Nummer, wenn ich halt nicht möchte, dass er automatisch etwas updatet, oder ich kann ihm sagen, hier, hab den Tag latest und mach auch Deployments automatisch. Ich meine, ich kann natürlich auch, wenn ich es auf Produktion nicht möchte, sondern wirklich nur auf Interaktion das Ganze haben möchte, dann kann ich dem System natürlich auch sagen, hör nicht immer auf den latest Tag. Das ist aber einfach Konfigurationssache. Aber potenziell ist es eben möglich, sobald ich es in die Registry schiebe, dass da dann die ganzen Umgebungen sich automatisch die neuen Images ziehen, kann dann auch verschiedene Registries haben, wenn ich halt Test und Produktion eben nicht gleichzeitig updaten möchte, was wahrscheinlich der oftmals der Fall ist. Genau, und kann dann damit die ganzen Testumgebungen und Produktionsumgebungen updaten.
Ich bin mir nicht sicher, ob das eine sinnvolle Frage ist, aber in der Vergangenheit hatten, also man kriegt das immer wieder mal mit, dass in bestimmten Fällen, wenn jetzt irgendwas besonders gut funktioniert, was ja immer schön ist, dann eben auch entsprechend die Last steigt und dann irgendwie verschiedene Instanzen hochgefahren werden muss. Und das ist mir gerade irgendwie gekommen. Also wie funktioniert die Skalierung mit dem System? Also ist das überhaupt ein Faktor an der Stelle?
Ja, nicht, also Skalierung, das ist dann eben genau der Punkt, wo man eigentlich nicht mehr rein über Docker spricht. Also okay. Docker kümmert sich wirklich nur um die Container und wie sie miteinander zusammenspielen und so weiter. Und da kommt man dann eigentlich in den Punkt so Orchestration-Plattform. Also im Endeffekt gibt es verschiedene Anbieter dafür, die sich im Endeffekt darum kümmern, so Container-as-a-Services-Plattformen, um eben, sag ich mal, Docker produktionsreif zu machen so ein bisschen, weil lokal fahre ich vielleicht meinen einen Container hoch und habe meine eine Datenbank und dann passt erstmal alles für mich, aber wie du das schon richtig sagst, auf Produktion brauche ich verschiedenste Komponenten, die mir im Endeffekt sowas wie Skalierung oder Lastverteilung, Load Balancing und sowas zur Verfügung stellen. Und da gibt es verschiedenste Alternativen. So eine der bekanntesten und am weitesten verbreitetsten Technologien ist da Kubernetes. Das ist ein Produkt von Google, die sich im Endeffekt um sowas kümmern. Das ist eine Container-as-a-Service-Plattform, wo es verschiedenste Komponenten gibt, die sich eben genau darum kümmern. Ich will Docker in einen produktionsreifen Status bekommen und eben auch große Applikationen damit hosten können. Und ich hatte euch vorher auch so ein Video da zu rumgeschickt, was Kubernetes ist. Da gibt es einen Typ auf YouTube. Das können wir auf jeden Fall mal in die Shownotes packen. Ich habe da so ein ganz cooles Video dazu, wo jemand, wenn ich hat einer von euch gerade den Link offen, wie heißt denn der Typ? Können wir mal auf jeden Fall nachgucken. Ich glaube, ich habe ihn hier. Ist auf jeden Fall sehr cool. Der Typ heißt Matt Butcher. Der hat das Ganze geschrieben, das Video gemacht und mit Illustrationen von Bailey, oh Gott, den Namen kann ich nicht aussprechen. B-E-O-U-G-H-E-R.
Ich finde es gar nicht.
Bioger. Wenn jemand weiß, wie man diesen Typen ausspricht, wir packen mal den Link in die Shownotes, können Sie es uns auf jeden Fall gerne sagen. Das ist ganz cool, der hat das im Endeffekt so ein Video aufgebaut, illustriert wie so ein Kinderbuch und hat so getan, als würde seine Tochter ihn fragen, was ist denn eigentlich Kubernetes, Papa? Und fängt dann, glaube ich, an mit der Beschreibung auch von der Kubernetes-Internetseite und merkt dann selbst so, okay, fuck, das wird ihr wohl nicht ausreichen und macht es dann so ein bisschen illustrierter und hat eine kleine Giraffe.
Jetzt hast du übrigens gerade dafür gesorgt, dass ich einen Explicit Tag an diese Podcast-Folge
hängen muss.
Was wir bisher
machen. Darf man nicht fluchen eigentlich?
Doch, aber ich glaube, du musst das zumindest für iTunes musst du es sichtbar machen.
Echt? Stelle. Aber kann man das machen? Hast du sowas schon nachgeguckt, wie man sowas macht, gemäß dem Fall?
Das ist einfach nur ein Häkchen, das ich setzen kann, was ich bis jetzt nicht setzen musste, weil wir sehr diszipliniert gewesen sind bisher.
Und ja, oder du piepst es halt raus, ne? Das ist halt die andere Möglichkeit.
Das kann ich auch noch machen.
Dann musst du es nicht.
Ich spreche einfach gleich. Ich gehe nochmal dahin
und. Aber wenn ihr das hier hören solltet, wisst ihr, dass wir auf jeden Fall nicht schneiden. Wenn ihr noch unsere Diskussion darüber hört, was wir im Nachgang mit dem Podcast machen.
Ja, sorry, jetzt habe ich es wahrscheinlich rausgemacht, wo du eigentlich gerade warst.
Nee, ist alles gut. Und auf jeden Fall in diesem Video ist ganz cool, da wird halt so von der kleinen Giraffe gesprochen, die irgendwie so eine PHP-Applikation ist und dann irgendwie ihren Weg von einer einfachen PHP-Applikation zu einem Container bis dann hin zu Kubernetes findet. Und ist echt ganz cool. Also wer im Nachgang nochmal sich ein bisschen das nochmal wirklich vereinfacht erklärt haben möchte, kann ich das Video nur dazu empfehlen. Aber im Endeffekt werden da verschiedenste Komponenten erklärt. Also die Giraffe kriegt so einen kleinen Container, der einfach gesteckt wird, wo sie sozusagen einfach ein bisschen ihre Ruhe hat, irgendwie alle Abhängigkeiten mit drin hat. Mhm. Dann aber irgendwann merkt, so Dinge, die du jetzt auch gefragt hast, so was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich mich um Load Balancing und so weiter kümmern möchte. Und dann kommt da Captain Kubi vorbei, der so ein Schiff hat und die Giraffe einsammelt und sagt, hier, komm doch hier auf mein großes Schiff, weil ich glaube, Kubernetes ist das griechische Wort für Schiffskapitän, daher kommt auch so ein bisschen Kubernetes, also deswegen von Containern zu Schiffen. Man orientiert sich da so ein bisschen an.
Ja, okay.
Deswegen ist auch immer das Bild, wenn man auf die Docker-Seite geht, sieht man wirklich immer so Schiffscontainer.
Ja. Das ist auch irgendwie, das Logo ist auch irgendwie so ein Wal, der lauter Container auf dem Rücken hat.
Ne? Genau, ja, der Wal ist auch derjenige, der Giraffe dann sagt, hier komm, geht auch in den Container und der Giraffe das so ein bisschen verkauft. ist auf jeden Fall ganz witzig und genau.
Klingt ein bisschen ominös. Ich weiß nicht, ob ich dem Wal trauen würde.
Wenn, die Metapher ist ziemlich gefällig, ne?
Ja, ja, also wenn mir ein Wal sagen würde, komm, steig doch hier in den Container.
Aber da kommen auf jeden Fall auch ganz, also ich sag mal, die Wege, wie das erklärt wird, sind auf jeden Fall ganz strange, weil das nächste ist jetzt, Captain Kubi kommt vorbei mit seinem Schiff und sagt dann dem der Giraffe, hier, komm doch in einen Pod, so nennt Kubernetes das Ganze. Im Endeffekt sind in einem Pod, wenn man das jetzt auf technischer Sicht sieht, meistens ein Container drin. In diesem Pod sind Environment-Variablen und so weiter definiert. Und dieser Pod weiß halt, kümmert sich auch darum, wie viel Ressourcen ihm zugewiesen sind und so. Ist ein Prinzip von Kubernetes. Und Kubernetes, dort kann man dann im Endeffekt definieren, solche Resource Scheduler heißt es, glaube ich, wo man im Endeffekt Load Balancing und sowas machen kann. Also der im Endeffekt darauf guckt, du sagst ihm immer, hab immer zwei Pods parallel laufen, Load Balance diese Pods und wenn wirklich mal die Last sehr hoch ist, dass man definieren kann anhand von CPU-Auslastung, Memory-Auslastung, dann fahren noch weitere hoch. Genau, also da kümmert sich im Endeffekt darum und dann ist nämlich dieses, wenn er dieses, genau, Replication Controller heißen die, also die sich um diese Skalierung kümmern, fragt dann die Giraffe, sie hat sich überlegt, sie möchte sich gerne selbst klonen, ob dann Captain Kubi dazu eine Idee hat. Und dann sagt, ja klar, hier, nimm einen Replication Controller, dann sieht man so ganz viele Giraffen nebeneinander, weil die Giraffe einfach mal Lust hat, sich zu klonen. Also.
Klassische Aufgabe von Schiffskapitän.
Genau, und klassische Dinge, die Giraffen wollen auf jeden Fall. Ja. Sie hat gerade mal drüber nachgedacht, sie möchte sich klonen. genau, und dann, also Kubernetes im Endeffekt kümmert sich eben genau um diese Dinge, wenn man es wirklich auf die breite Masse betrifft. Also sie kümmert sich um Load Balancing, sie kümmert sich um Skalierung Kubernetes, man kümmert sich im Endeffekt auch drum, dass sie nach von außen erreichbar sind, also es werden sogenannte Services bereitgestellt, die ein Port-Mapping nach außen machen und sich im Endeffekt DNS-Auflösung und so weiter kümmern. Also Kubernetes macht eigentlich aus diesem Prinzip Docker, ich habe einzelne Container, die miteinander sprechen, wirklich eine skalierte Lösung und im Endeffekt definiert man das auch wieder in YAML-Files, wo man halt eben genau schreibt, so wie viele soll es haben, wohin soll es skalieren und so weiter. Und es ist irgendwie alles sehr ähnlich. Also man fängt an mit einem einfachen Docker-File, man kommt zum Docker-Compose-File lokal, man kommt zum Kubernetes-File, wo halt im Endeffekt das ganze Produktions-Environment definiert wird.
Und das ist aber so aufgebaut, dass eben diese Sicherheit, die du am Anfang genannt hast, dass das eben alles genau so funktioniert, wie du es lokal auch bei dir hast, dass es eben alles genau diese Kette so konsequent aufgebaut, dass du diese Sicherheit eben dann bis zur Hochskalierung dann eben nach wie vor hast.
Genau, also im Endeffekt kannst du dir immer noch sicher sein, dass jeder einzelne Pod, wie es ja bei Kubernetes heißt, dieses Docker-Image halt beinhaltet, dass jeder einzelne Pod für sich funktioniert. Natürlich sind so Dinge wie Load Balancing und sowas, das ist jetzt nichts, was Docker mitbringt. Ja. Da musst du dich auf Kubernetes verlassen. Natürlich können da trotzdem Load Balancing-Probleme irgendwie auftreten, aber das ist ja wie überall anders auch. Also Kubernetes ist beispielsweise ein Produkt, was man auch auf Google Cloud Plattform nutzen kann. Man kann auch Container woanders hosten lassen mit anderen Produkten. Aber im Endeffekt machen alle so ein bisschen das Ähnliche und sind für die ähnlichen Dinge da und kümmern sich da um Skalierung und Load Balancing. Genau, und da gibt es, wie gesagt, auch ganz viele Alternativen. Da gibt es auch Alternativen direkt von Docker. Da gibt es noch Docker Swarm, nennt sich das Ganze. Ist auch was, wozu ich jetzt aber nicht so viel erzählen kann noch. Wir haben da auch einen Forschungstag dazu bald mal vor. Der Benny bei uns aus dem Team war da auch ganz interessiert dran, weil wir jetzt unser nächstes Projekt dann auch mal komplett auf Kubernetes hosten wollen. Es kann gut sein, dass wir da auch mal einen Forschungstag darauf verwenden, das Gleiche in Docker Swarm irgendwie aufzusetzen und mal da ein bisschen zu vergleichen, was wir vielleicht dann auch mal im Nachgang so ein bisschen erzählen können. Genau. Spannend. Aber war jetzt ganz schön viel inhaltliches Gebrabbel von mir, ne? Aber ist wirklich was, was wir nach und nach immer weiter auch vorantreiben bei uns im Team. Also ich habe das bei meiner alten Firma auch sehr, sehr viel eingesetzt und jetzt haben wir hier im Team auch viel drüber diskutiert und einfach gemerkt, dass wir super viele Vorteile einfach davon haben und haben das aber auch so ein bisschen iterativ, also man sind jetzt, klingt nach sehr, sehr vielen Komponenten, aber man kann das Ganze echt auch nach und nach so ein bisschen aufsetzen. Wenn man hat angefangen mit einfachen Docker-Containern bis hin zu Docker Compose, um einfach unsere lokale Entwicklung ein bisschen umzustellen, dass wir halt im Endeffekt lokal nicht mehr wirklich die Abhängigkeiten auf unserer Entwicklungsumgebung managen müssen und kommen halt jetzt dahin, dass wir sagen, neue Applikationen wollen wir halt auf Kubernetes hosten. Hatten vorher angefangen mit App Engine von Google Cloud Plattform, was im Endeffekt ein Pendant zu Kubernetes ist, aber mehr, man hat weniger Konfigurationsmöglichkeiten. Dafür funktioniert viel mehr out of the box, dieses ganze Load Balancing und so weiter. Ist einfach eine viel einfachere Art, des, wie man eben definiert, wie der Docker-Container hochgefahren werden muss.
Aber du hast nicht so viel Gestaltungsmöglichkeiten.
Du hast nicht so viel Gestaltungsmöglichkeiten, aber es war halt viel schneller einfach aufgesetzt und war halt für erste Tests sehr, sehr gut. Da haben wir auch schon eine Applikation mit jetzt die ganze Zeit laufen gehabt. Und genau, man kann es dann iterativ da wirklich ranbegeben.
Genau, das kommt dann auch so ein bisschen aus dieser modularen Struktur letztlich, dass du einfach wirklich dir dann erst den einen Container aufbaust, der dann diesen einen Zweck erfüllt und dann nach und nach kannst du dann über diese Compose-Struktur dir dann diese Umgebung immer weiter aufbauen.
Genau, und du kannst auch zum Beispiel so Dinge, nämlich auch ein guter Punkt, also man kann nicht nur mit Docker Compose lokal anfangen und dann irgendwann auf Kubernetes gehen, auch Kubernetes und im Endeffekt Dinge, die man auf Kubernetes hostet, kann man modular aufbauen. Also wir werden jetzt beispielsweise damit anfangen, unsere Applikation als Container in Kubernetes zu haben, aber die Datenbank weiterhin als Produkt von Google Cloud Plattform. Wenn wir sagen, da uns irgendwie um Skalierung zu kümmern, so, da gibt's echt einige Edge Cases, die wir einfach nicht haben wollen. Dann nehmen wir wirklich ein gemanagtes Produkt, haben dann eine MySQL-Datenbank ganz normal wie bei jeder anderen Applikation auch und haben nur unsere Applikation selbst in Containern gehostet, die halt mit dieser fertigen Instanz sprechen. Also so ein Docker-Container kann nicht nur mit Docker-Containern reden, sondern mit im Endeffekt allem, was man irgendwie konfiguriert und was halt die Plattform hergibt.
Ja. Okay, das heißt also auch die Inputs und Outputs sind genauso modular letztlich.
Da hängt es halt auch davon ab, einfach wo man das hostet, aber da genau, das Gebiet halt nicht Kubernetes, das ist was Google Cloud Plattform drumherum baut, dass man halt so im Container bestimmte Parameter initiieren kann, um halt mit anderen Komponenten aussprechen zu können. Aber so dieses ganze Prinzip von Containern, im Endeffekt alle Abhängigkeiten in einem Image zu haben, ist wirklich was wir als Team wirklich für sehr, 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 sehr sinnvoll halten und uns irgendwie viel Zeit erspart.
Ist das, also dieses Stichwort Containerisierung, also Docker ist wahrscheinlich nur ein Produkt, was das irgendwie macht. Also ist das generell irgendwie ein Trend, der gerade auch in anderen Technologiebereichen irgendwie sich auch niederschlägt? Oder ist das schon sehr stark Docker dort, das Produkt, wo sich das Ganze so ein bisschen drumherum kristallisiert?
Ja, also es gibt, ich habe ehrlicherweise im Vorhinein zu unserem Podcast habe ich mich einfach so ein bisschen umgeschaut, was es da noch gibt, weil also so, eigentlich wenn man von Containerisierung spricht, spricht man von Docker eigentlich. Okay. Das ist ein bisschen wie bei Taschentüchern und Tempo, da gibt es zwar auch andere Marken, aber wie gesagt, also von Alternativen, die ich jetzt ein bisschen gelesen habe, ist einerseits Rocket, was so eine Alternative dazu ist, die halt auch dieses Betriebssystem haben, CoreOS, was wirklich sich darauf spezialisiert, ein Betriebssystem bereitzustellen, das für Container da ist. Und ansonsten gibt es noch LXD von Canonical, aber es sind auch alles Dinge, die ich jetzt nicht wirklich komplett ausprobiert habe. So. Und es ist eigentlich so, gerade wenn man sich das alles anschaut, was der Markt bietet, ist eigentlich sind schon alle sehr stark auf Docker fokussiert. Also Docker hat auch diese ganzen Spezifikationen, wie man Container definiert, irgendwann auch Open Source gemacht und so und halt so da wir haben es genau geschrieben, müsst ihr auch nochmal nachgucken. Also im Endeffekt, diese ganzen Container-Standards sind auch so ein bisschen von Docker getrieben. Docker hat die eigentlich alle gesetzt und sag mal, wie Container definiert sind und wie sie technisch aufgebaut sind, ist eigentlich ein Standard, den die anderen dann auch so wiederverwenden und der ein bisschen von Docker getrieben wurde. Aber ja, es ist, glaube ich, so der de facto Standard.
Ja, klingt auf jeden Fall recht überzeugend so oft.
Klingt sehr gut, ne? Ja. Sehr interessant. Ja. Ja, tatsächlich.
Ja, spannend.
Ja, auf jeden Fall. Also kann ich nur jedem empfehlen, damit ein bisschen rumzuprobieren. Ich glaube, es ist wahrscheinlich auch schon nicht relativ verbreitet. Würde mich auch mal interessieren, so wenn so Zuhörer auch mal so ein bisschen schreiben, wie viel Erfahrung sie vielleicht damit auch schon vorher hatten. Weil, ja,
vielleicht gibt es da irgendwelche abgefahrenen Anwendungsfälle, irgendwelche abgefahrenen Gebilde, die irgendjemand zusammengebaut hat.
Ja.
Fand ich irgendwie ganz spannend. Also das Beispiel, was du eben mit den Bildern gebracht hast, fand ich irgendwie auch ganz interessant, weil es ja so ein bisschen auch zeigt, dass man das auch komplett flexibel für irgendwelche Dinge benutzen kann, irgendwelche Probleme zu lösen, die an irgendeiner anderen Stelle auftauchen.
Ja. Ja, und da, also da auch generell Game, also wie so, ob das jetzt irgendwie neu war für die Leute oder wie weit sie da auch schon durchgedrungen sind so mit dem ganzen Docker-Thema. Ja. Weil es natürlich schon jetzt auch was ist, was es eine ganze Weile lang gibt. Also ich glaube, Docker gibt es seit 2013 und ist echt super, super schnell bekannt geworden. Die Adoption war sehr, sehr schnell. Also ich glaube, das hat kein Jahr gedauert, da war das schon in aller Munde so. Ja. Das sind jetzt gerade mal 5 Jahre und wenn man so sieht, was sich da um dieses Ökosystem alles drumherum gebaut hat, schon sehr, sehr beeindruckend, aber auch einfach eine wirklich sehr, sehr gute, sehr, sehr gute technische Lösung.
Ja, klingt auf jeden Fall einleuchtend. Also ich meine, jetzt so von den Dingen, die du beschrieben hast, klingt das extrem klar, also das bringt einfach sehr, sehr viele Vorteile mit sich irgendwie.
Ja. Deswegen war das ein bisschen, als der Karol gefragt hat, so nach Nachteilen ist ein bisschen schwierig, wenn man es jetzt auf der sehr abstrakten Ebene sieht, irgendwie schwierig jetzt Nachteile davon zu sehen, aber natürlich ist es einfach so wie bei jeder neuen Technologie, man hat natürlich auch eine gewisse Lernkurve und ich glaube, die Lernkurve, was grundsätzlich Docker-Images angeht, ist schon mal eine, die gar nicht so groß ist. Also man kann da relativ schnell, schafft man es irgendwie, sich die Container da lokal aufzusetzen und mit Docker Compose zu arbeiten. Wo man, finde ich, schon so eine gewisse Lernkurve hat, ist so dieses ganze System um Kubernetes und diese Orchestration-Plattformen drumherum, weil das wird halt dann schon einfach eine Ecke komplexer und da auch, sag ich mal, das erste Projekt dann auf Kubernetes irgendwie sinnvoll aufzusetzen. So, es braucht schon seine Zeit, bis man die ganzen Komponenten verstanden hat, die es da irgendwie gibt und wie man sowas konfiguriert, wenn man vorher damit noch gar nichts zu tun hatte, ist das schon eine gewisse Lernkurve. Aber wie gesagt, man kann da doch ganz einfach iterativ rangehen. Man muss jetzt nicht von jetzt auf gleich alles komplett umstellen und alles von jetzt auf gleich machen.
Ja. Ja, cool. Vielen Dank auf jeden Fall für die extrem tiefen Einblicke in die Docker-Welt. Hast du noch irgendwelche Fragen, die dir gekommen sind, Karol?
Nee, eigentlich nicht. Vielleicht eine. Wie lange braucht euch, um nach Docker umzusteigen?
Also generell.
Weil es gab schon ein existierendes Projekt.
Ja.
Dann habt ihr es auf Docker umgewandelt, oder?
Ja, also wir im Endeffekt, als ich ins Team kam, hatten wir ja die Projekte The Test und 4Pix so als Instant Games. Damals haben wir dann halt angefangen, so dass ich das so ein bisschen vorangetrieben habe und halt gesagt habe, lass uns doch mal zumindest backendseitig das mal irgendwie so aufbauen, dass wir einen Docker Compose-File haben, wo halt alle Komponenten irgendwie mit drin sind. Das ging dann relativ fix, also es hat irgendwie einen Tag gedauert, irgendwie mit den ganzen Abhängigkeiten, bis wir das dann so aufgesetzt hatten, dass wir das lauffähig hatten mit halt einer Datenbank und einem Caching-Layer und die Applikation da hochgefahren war. Wir haben dann nochmal vielleicht so einen, mussten noch ein bisschen damit rumschauen, wie wir das, also wenn ein Docker-Container hochgefahren ist und man im Endeffekt entwickelt, möchte man ja auch so ein Live-Refreshing und sowas haben und halt im Endeffekt dieses Bauen der JAR-Dateien, dass der Container eben nicht neu gestartet werden muss, um eine neue Applikationsversion auszuliefern, sondern dass der live im Endeffekt die JAR-Datei austauscht und sich wieder hochfährt, hat bei uns auch nochmal so vielleicht einen halben Tag oder so gedauert, bis wir das dann auch sinnvoll lauffähig hatten, wenn man sich nur das Backend sich anschaut. Und dann ist jetzt dieser ganze Punkt mit Hosting, war es so, dass wir bei dem neuen Produkt, If You Had to Pick One, da haben wir so, ja, ich sag mal, um das irgendwie dann aufzusetzen und irgendwie mit App Engine zu arbeiten, hat uns so einen halben Tag hat uns gekostet, um das auf App Engine zu bringen. Und bei Kubernetes haben wir schon so anderthalb Tage irgendwie dran gesessen, das irgendwie zu konfigurieren und waren dann aber am Ende an dem Punkt, wo wir dieses Testprojekt If You Had to Pick One nicht mehr weitergemacht haben, haben das dann links liegen lassen. Aber ich sag mal so insgesamt, bis man das wirklich alles durchblickt hat und irgendwie gut konfiguriert hat und auch reusable konfiguriert hat, dass man alles mit ein paar Befehlen im Endeffekt hoch und runter fahren kann und auch im Endeffekt reusable für neue Projekte macht, waren es schon auch so 2 Tage. Also ich glaube, bei allen im Allem, wenn man es mal betrachtet, war das schon eine gute Woche, die wir da irgendwie dran gesessen haben. So, aber das ist, wie gesagt, ein sehr iterativer Prozess und man lernt ja auch mit der Zeit. Und wenn man es erstmal, also jetzt ist halt so, gerade bei neuen Projekten, wenn wir die Entwicklungsumgebung aufsetzen, ist halt so dieses einen Docker-File schreiben und das Docker-Compose, um irgendwie das mit aufzusetzen, ist halt einfach ein ganz normaler Schritt, den man jetzt einfach mitmacht bei neuen Projekten. Das ist dann gar nicht, ich sag mal, der Aufwand, das Docker-File zu schreiben, ist wahrscheinlich ähnlich, wie sich seine Entwicklungsumgebung aufzusetzen. Und von daher ist es eigentlich kein Zeitverlust, den man irgendwie hat. Ja, ich glaube, die größte Hürde ist eben diese erste initiale Lernkurve, wenn man mit Docker noch gar nicht gearbeitet hat. Das ist, glaube ich, die größte.
Cool. Aber ich meine, es klingt doch insgesamt auch so jetzt nach überschaubaren Zeitaufwänden, weil es bestimmt auch die Alternativen, bis man die alle vernünftig aufgesetzt hat, auch nicht viel kürzer dauern werden.
Wie gesagt, da ist jetzt nicht eingerechnet, sich mit Docker voll zu beschäftigen, wenn man es noch gar nicht kennt. Da hat man den Vorteil, dass ich schon damit gearbeitet habe. Ja. Und der Jojo bei uns im Team auch ist zumindest vorher schon mal mitgearbeitet hat, aber nicht so viel aktiv im Filmkontext eingesetzt hat. Ja, aber wenn man weiß, wovon man redet und so, dann sind es vielleicht sogar auch kürzere Zeiten. Also es ist jetzt ein bisschen schwierig im Nachgang nochmal genau
zu betiteln. Hängt ja wahrscheinlich auch stark
vom Projekt. Und es ist generell natürlich einfacher, bei einem neuen Projekt von Anfang zu machen, als im Nachgang danach zu ziehen. Aber auch das ist eigentlich keine große Komplexität.
Ja. Cool. Eine Frage hätte ich noch.
Ja.
Ich habe so verstanden, dass die Images als eine Einheit betrachtet sind. Also das heißt, wenn ich eine neue Version dann hochlade oder ausrolle, dann ist das meine Release-Einheit.
Ja.
Verstehe ich?
Genau.
Und dann, als du ein bisschen über 4PIX erzählt hast, hast du gesagt, dass wir die JAR-Dateien releasen, separat, ohne das Docker-Image zu modifizieren.
Das ging ein bisschen auf die lokale Entwicklung. Also im Endeffekt, was jetzt, wenn wir es mal bei einem Java-Container uns betrachten, dann hätte der Container, was in einem Container liegt, wäre, er würde basieren auf einem Java-Image, dann würde man in diesen Container, bevor man ihn halt baut und in diese Registry schiebt, die fertige JAR-Datei indizieren und am Endeffekt noch dem Container sagen, was er mit der JAR-Datei machen soll, wenn man es jetzt mal ganz einfach beschreibt. Und dann würde man am Ende, wenn man halt mit seiner Entwicklung fertig ist, mit dem neuen Release, würde man im Endeffekt dieses Docker-Image dann in die Registry schieben. Das heißt, es wäre wirklich ein Image, was Java enthält, die JAR-Datei und die Befehle zum Ausführen der JAR-Datei. Und das Bauen dieser JAR-Datei, das ist dann im Endeffekt auch nochmal ein zweiter Punkt. Das könnte man dafür könnte man ein separates Docker-Image machen, wo man den Source-Code injiziert und ihm dann sagt, wie er diese JAR-Datei bauen soll, die dann irgendwo hinlegt und der andere Container sich sie schnappt, um seine Applikation hochzufahren. Aber das geht schon dann in sehr, sehr komplexe Thematik. Also ich glaube, gerade dieses, oder wenn man auch sich das frontendseitig mit TypeScript anguckt, meistens hat man dann ein Bilder-Image, was TypeScript kompiliert, dann im Endeffekt die JavaScript-Dateien daraus macht und ein weiteres Image, was eben diese JavaScript-Datei nimmt und die Applikation startet. Wenn man natürlich in seinem Ziel-Image nicht die Source-Dateien haben möchte, sondern eigentlich nur den ausführbaren Code. Aber das sind dann nochmal Themen, über die man nochmal separat dann wahrscheinlich reden kann, dieses Ganze, wie kompiliere ich dann wirklich meinen Code und wie packe ich das dann in einen Container? Steht nochmal auf einem anderen, ist nochmal auf einer anderen Basis, aber da kann man auch anfangen, dass man sagt, man hat einen Container, der im Endeffekt nur sich erstmal die Executables nimmt, die JAR-Datei oder die JavaScript-Files und baut erstmal noch außerhalb von Docker einfach, baut immer die Applikation, der Docker-Container nimmt sich dann immer nur das Executable. Aber da kann man alles von einfach bis komplex, kann man viel damit machen, aber auch schon mit einfach hat man ein paar Vorteile.
Cool.
Sehr nice.
Sehr gut. Dann, falls der Fabi, was uns beiden nicht aufgefallen ist, Carol und mir, Sachen erzählt haben sollte, die euch eklatant falsch vorkommen,
das kann auf keinen
oder auch Fall eklatant sein. Interessant vorkommen, dann lasst uns das gerne wissen. Entweder per E-Mail an mobilfunk@lotum.de oder an unseren Twitter-Account mobilfunk_pod. Dort könnt ihr uns natürlich auch gerne Themenvorschläge schicken oder generelle Fragen oder generelle Ideen zum Podcast. Und ihr könnt uns auch sehr gerne auf iTunes bewerten. Das hilft uns, um dort ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu erreichen. Und natürlich könnt ihr uns gerne euren Freunden und Kollegen weiterempfehlen. falls ihr der Meinung seid, dass die sich endlich auch mal mit Docker beschäftigen sollten, weil ihr schon seit Wochen oder Monaten davon redet und die immer noch nicht überzeugt sind, dass das eine gute Idee sein könnte, dann schickt ihr ihnen vielleicht einfach den Link zu dem Podcast.
Genau, so sieht's aus. Oder auch zu jedem anderen Thema von unseren alten Folgen.
Genau, genau. Zum Beispiel auch, falls ihr nicht von AB-Tests überzeugt sind oder von Continuous Integration, dann verweist ihr einfach auf den Podcast. Solche dann leisten Menschen. Wir leisten die Überzeugungsarbeit für euch.
Solche Menschen gibt's nicht.
Ja, dann hören wir uns wieder in 2 Wochen oder beziehungsweise am Freitag in 1,5 Wochen, wenn wir unser reguläres Schedule wieder aufnehmen und freuen uns auf die Folge. Bis dann.
Genau.
Ciao. Ciao. Ja. Ciao.